prüfet alles, das Gute behaltet. Andreas hat uns ja schon mit hineingenommen in, sagen wir, die Leidenschaft der Deutschen zu prüfen. Die deutsche Industrienorm ist ja auch etwas sehr Fundiertes für das, was unser Miteinander ausmacht. Andreas, weißt du, wie viele Prüfsiegel es so circa in Deutschland gibt? Was schätzt du?
Über 100.
Über 100, richtig. Es sind über 100, es sind über 1000 Prüfsiegel, also unterschiedliche Prüfsiegel, die es gibt. Also keiner hat sie, glaube ich, ganz gezählt, aber man schätzt so über 1000. Also wo wir dann ein Siegel draufsetzen und sagen, das ist gut, das könnt ihr kaufen. Du hast uns ja damit hineingenommen, wenn man vor der Herausforderung steht, Fisch zu kaufen. Man kann es natürlich auch so machen wie der Tobias, der mag keinen Fisch und sagt, brauche ich nicht. Da kommt man um das Prüfen auch gut herum. Im Jahre 1964 hat Ludwig Erhard gesagt, dass die Stiftung Warentest gegründet werden soll. Und also man hat sie dann gegründet. Die Stiftung Warentest ist ja so eine Einrichtung, die eben staatlich, also eine Stiftung, die staatlich initiiert wurde. Und 1966, also zwei Jahre später, kam dieses Heft heraus. Das ist das erste Heft Stiftung Warentest. Also wer es nachher ersteigern möchte, kann das gerne tun. Es kommt dem Gemeindehaushalt zugute. Interesse?
Ich habe geprüft.
Also es ging um Zickzack-Nähmaschinen, die wurden dann geprüft und Stabmixer wurden auch geprüft in diesem Heft. Also ihr könnt das dann gerne nachlesen, wenn ihr es erworben habt. Aber prüfet alles und behaltet das Gute, also auch heute Morgen. Es gab gleich Theater auch nach dieser ersten Ausgabe, denn eine Abgeordnete im Bundestag von der SPD hat sich dann darüber beschwert, dass dieses Heft so voller Sex wäre, also durch dieses Bild hier vorne. Die Zeiten ändern sich, ne? Also das war so in den 60ern eben schon sexistisch irgendwie und naja. Prüfet alles, das Gute behaltet. Die Frage ist ja, was ist denn überhaupt das Gute? Also sprachlich gesehen, das Wort gut kommt ja so aus dem Indogermanischen und leitet sich ab von dem, was passend ist. Von dem, man könnte es auch ein bisschen moderner sagen, was funktioniert. Also das, was funktioniert, das, was passt, das ist das Gute. Und ja, das ist ja schon mal eine Definition, die vielleicht ganz hilfreich ist. Wenn man sich mit diesem Begriff beschäftigt, so durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, wird man merken, dass man auf diese Frage, was das Gute denn eigentlich sei, unterschiedliche Antworten dann auch findet. Der große Philosoph Platon hat zum Beispiel gesagt, dass das Prinzip aller Dinge ist. Man könnte auch sagen, also er hatte jetzt nicht so ein Gottesverständnis wie wir im Monotheismus, eben so dieses göttliche Prinzip. Aristoteles hat das dann anders beschrieben und hat gesagt, das Gute ist irgendwie so das Ziel allen Handels. Allen Handelns, nicht Handel auch, aber Handelns. Also das Gute sollte das Ziel des Handelns für den Menschen auch sein. Der Kirchenvater Augustinus hat das dann auch noch mal mit aufgenommen und für ihn war dann das Gute auch so, dass was das göttliche Prinzip dann auch bestimmt und ausmacht. Und von daher ging es eben auch für ihn darum, mit in dem Guten, mit dieser göttlichen Ordnung übereinzustimmen. Das war ja für Augustinus auch wichtig, im Gegensatz zu Aristoteles und Platon, dass es nicht nur eine Definition eben gibt, sondern dass man damit etwas Größerem auch übereinstimmt, eben mit Gott selbst. Kant hat das nicht so übernommen, aber hat eben gesagt, und daraus ist dann so der kategorische Imperativ geworden, also dass das Gute eben das ist, was man erstreben sollte, als das, was das Miteinander des Menschen dann auch bestimmt. Und das ist ja dann nicht so dieser kategorische Imperativ, dass wir das wollen, können in dem, was wir tun, dass das, was wir tun, zum allgemeinen Gesetz für alle wird. Also, und so kann man ja das Gute auch definieren. Also wenn wir uns mit dieser Jahreslosung beschäftigen und wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir das Gute behalten sollen, dann ist das eben eine spannende Frage, die nicht nur uns heute im Jahr 2025 beschäftigt, sondern den Menschen seit jeher beschäftigt. Was ist eigentlich das Gute? Und es wäre interessant, wenn wir jetzt irgendwie so 3 Minuten uns Zeit nehmen und miteinander darüber ins Gespräch kommen würden, was das Gute eigentlich ist. Und die Frage ist ja so eigentlich auch gar nicht beantwortbar, außer man geht jetzt so ins Philosophische hinein. Aber das ist ja das, was dem Kirchenvater Augustinus oder Kant irgendwie auch nicht gerecht wird. Denn das Gute soll ja dann auch etwas sein, was in den Alltag umgesetzt wird. Von daher ist die Frage nach dem, was das Gute ist, ja zuallererst die Frage, für wen denn eigentlich? Also für mich oder für dich? Also ich werde nachher nochmal mit dem Andreas reden, weil das sollte er sich nicht die Chance sollte er sich nicht entgehen lassen. Das erste Heft Stiftung Warentest, ich weiß nicht, was auf dem Schwarzmarkt wirklich wert ist, also du solltest es ersteigern. Das wäre für mich gut. Nein, für die Gemeinde, weil geht ja in die Gemeindekasse. Und für dich ist das doch bestimmt auch gut. Also ist erstmal die Frage, für wen eigentlich gut? Für mich oder für dich? Also wenn ich euch etwas verkaufe, dann ist es natürlich gut für mich, wenn ich einen hohen Verkaufspreis erziele. Und je mehr ich bekomme, desto besser für mich. Und desto besser auch für dich. Weil du musst dich dann nicht mehr mit dem bösen Mammon abquälen und fragen, mache ich das jetzt im Sinne des Herrn so? Und also wir merken sehr schnell, also das Gute, ja, für mich oder für dich, für mich oder für den anderen. Das ist ein Unterschied. Das, was für mich gut sein kann, was sich irgendwie auch gut anfühlt, das kann für dich schlecht sein. Das, was für mich richtig ist, kann für dich falsch sein. Also von daher ist die Frage ja erstmal dann auch eben gut für mich, gut für dich. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, wir finden etwas, das ist für uns beide gut. Gibt es ja, dass wir sagen, okay, wir machen etwas, was für uns beide gut ist, wo wir dann fragen müssten, naja, und der Rest der Gesellschaft? Also wir könnten uns ja als Geschäftspartner zusammentun und sagen, pass auf, wir packen unsere Fähigkeiten zusammen und versuchen eben für ein Produkt einen möglichst hohen Preis zu bekommen. Das ist für dich und für mich gut. Aber für die Gesellschaft? Also von daher geht die Frage nochmal ein bisschen weiter. Also ist das gut für mich? Ist das gut für dich? Wenn es für uns gut ist, muss das, ich sag mal, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft noch lange nicht gut sein. Aber wir könnten auch sagen, okay, wir als Bundesrepublik, nehmen wir mal diese Gemeinschaft hier, wir machen etwas, das kommt dir zugute, mir zugute und uns zugute, indem wir zum Beispiel die Erde ausplündern, die Rohstoffe ausplündern. Dann ist das für uns beide gut, vielleicht für uns auch, für unser BIP auch gut. Aber ist es auch für den Planeten gut? Wir erleben ja das mehr und mehr, dass wir in dieser Spannung auch stehen, dass wir das auch in Bezug auf das, was wir für ein gutes Leben halten, dass das auch nochmal eine andere Seite hat. Zum Beispiel für die Menschen auf der anderen Seite des Planeten, zum Beispiel für den Planeten selbst. Ist es gut, dass wir es uns so gut gehen lassen? Und wir lernen mehr und mehr, naja, eher nicht. Und dann kommt eben auch die Frage, die ja auch wichtig ist bei diesem Thema. Naja, ist es gut, jetzt kurzfristig oder auch auf lange Sicht? Die Frage müsst ihr euch jedes Mal stellen, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht. Ist es gut, jetzt gerade in diesem Moment, oder ist es auch auf lange Sicht gut? Ja, es gibt ja bestimmte Dinge, die tue mir in diesem Augenblick gut, weil sie meine Bedürfnisse befriedigen, aber auf Dauer gesehen, auf lange Sicht gesehen, merke ich, na, ist gar nicht so gut. Spätestens am nächsten Morgen entdecke ich dann, wie gut es war oder auch nicht. Also zu diesem Nachdenken eben, ob etwas für mich oder für dich oder für uns oder für diese Welt gut ist, kommt eben auch nochmal die Frage, was ist denn das Gute daran? Ist es etwas, was mich kurzzeitig befriedigt oder ist es auch auf lange Sicht hin gut? Also man merkt, diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten nach dem, was das Gute ist. Und das muss man auch im Hinterkopf haben, weil hier einfach eine schnelle, leichte Antwort hilft einem nicht weiter. Und von daher ist es ja gut, dass es so etwas gibt wie Stiftung Warentest, die sich damit auseinandersetzen. Jetzt haben wir den Vers, den wir als Jahreslosung haben, nicht aus der ersten Ausgabe von Stiftung Warentest genommen, sondern es ist ja etwas, was aus der Heiligen Schrift kommt. Und da müssen wir auch an diesem Morgen uns einfach entscheiden, vielleicht auch für dieses Jahr, woher nehme ich denn meine Maßstäbe? Jetzt von Stiftung Warentest oder aus der Heiligen Schrift? Ludwig Erhard hat diese Stiftung Warentest gegründen lassen, um die Markttransparenz zu fördern. Also der Markt soll transparenter sein und es soll uns helfen, dieses Heft soll uns dabei helfen, eine Kaufentscheidung, eine gute Kaufentscheidung zu treffen. Und die gute Kaufentscheidung für mich ist natürlich erstmal Gutes für wenig Geld. Das ist ja eine gute Kaufentscheidung für mich. Gutes für wenig Geld. Und so kann man hier eben auch nachlesen in Bezug auf die Zickzack-Nähmaschinen oder Stabmixer. Was ist denn jetzt ein gutes Angebot, nicht für den, der es verkauft, sondern für mich als Käufer? Und deswegen gibt es ja, du hast uns ja am Anfang damit hineingenommen, diese unzähligen auch Varianten von diesem Prüfen und diese unterschiedlichen Prüfsiegel über 1000, die mir sagen, kauf das, das ist für dich gut. Und das, lass lieber die Finger von weg, das ist eben für dich nicht so gut. Und wir leben ja in einer Welt, die davon geprägt ist. Weil wir sind ja nicht blöd. Unterm Strich zähle ich. Jetzt kann man sich die ganzen Werbeslogans eben mal so nochmal zu Gemüte führen. Wir leben in einer Welt, die genau darauf angelegt ist, dass es mir gut geht. Wobei, wenn man sich das Prinzip so ein bisschen anguckt, weiß man, naja, die wollen natürlich nur mein Bestes. Und das ist in ihren Augen unser Geld. Aber es geht eben darum, dass wir getrimmt werden, möglichst viel für möglichst wenig zu bekommen. Also viel erhalten und wenig investieren. Die ganzen Influencer leben so. Das ist das Prinzip. Das wird auch mehr und mehr, also man merkt ja immer, dass man alt wird, wenn man anfängt, über die Jugend zu schimpfen. Aber ich meine, ist auch furchtbar die Jugend heute, oder? Seien wir mal ehrlich. Also. Aber das ist ja oft etwas, was denen auch vorgeworfen wird. Sie wollen ja nichts mehr leisten und alles haben. Und immer wenn das dann jemand sagt, ja, sag ich, das sind deine Kinder, die hast du so erzogen. Also die können im Endeffekt nichts dafür. Die sind so groß geworden. Das haben sie gelernt. Das haben sie sich abgeguckt bei mir. Und so muss man, wenn man nach dem Guten fragt, sich zuallererst fragen, welchen Maßstab lege ich denn an? Und das ist für uns eben die Frage, ist es die Bibel oder ist es, ich nenne das jetzt nur exemplarisch, bitte nicht falsch verstehen, Stiftung Warentest. Was ist das, was uns, was ist das, was mich, was ist das, was dich in deinem Handeln dann auch bewegt und bestimmt und antreibt? Und da ahnen wir es schon, hat die Bibel eben andere Maßstäbe. Der Apostel Paulus hat es den Römern auch so ins Stammbuch geschrieben und sagte, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist so der Einstieg bei Paulus, dass er sagt, ihr müsst euer Denken verändern. Ihr müsst euer Denken verändern lassen. und müsst rauskriegen, was denn der Wille Gottes ist. Und sagt Paulus hier, der Wille Gottes ist das Gute. Wobei man jetzt eben vor diesem Berg steht, was das Gute denn eigentlich ist. Aber das Gute wird eigentlich auch eben verbunden, das ist das, was Augustinus ja auch so gesagt hat, das Gute wird eben verbunden mit dem göttlichen Willen für uns, mit dem göttlichen Prinzip für unser Leben. Und dann kommen wir natürlich sehr schnell drauf, wenn das unser Leben ist, dass wir sagen, es geht nur darum, dass es mir gut geht, dann wird es schwierig. Ich glaube, da muss man noch nicht mehr die Bibel lesen, da muss man eine leichte Ahnung von dem haben, wer Gott ist, damit man weiß, na, das allein kann es nicht sein. Wir haben es ja auch in dem Lied gerade gesungen, also in dem Lied zur Jahreslosung, dass es nicht nur um mich, sondern auch um den anderen geht. Das ist etwas, was man ja sehr schnell herausbekommt, aber was man auch sehr schnell vergessen kann. Denn wir kriegen beigebracht, unterm Strich zähle ich. Das ist das Entscheidende, dass es mir gut geht. Ich kann auch mal verzichten, aber unterm Strich muss es mir gut gehen. Und da sagt der Apostel Paulus zu den Römern, weil die waren jetzt nicht großartig anders damals als wir heute. Da sagt er, erneuert euren Sinn, erneuert euer Denken, verändert euer Denken. Denn Gott will das Gute, natürlich für dich, aber auch für seine Menschen und natürlich auch für seine Schöpfung. Denn alle Schrift, so schreibt er es dem Timotheus, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt. Also hier macht der Apostel deutlich, dass die Veränderung des Sinnes damit etwas zu tun hat, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Dass wir das Wort Gottes in unser Leben hineinreden lassen, dass wir hingucken, was Gott dazu sagt. Und nicht nur, gehört auch zum geistlichen Leben dazu, aber nicht nur dann sagen, na irgendwie habe ich so das Gefühl, der liebe Gott will. Passiert manchmal. Aber die Gefahr dabei ist immer, dass der liebe Gott das will, was ich mir zutiefst wünsche und wonach ich mich sehne, wo meine Bedürfnisse liegen. Von der er sagt, Paulus, guckt in die Bibel, schaut nach. Die Schrift ist von Gott eingegeben und ihr sollt da nachgucken, damit ihr Gottes Willen, das Gute entdecken könnt. Und dann, jetzt könnten wir die ganzen Geschichten durchgehen, alt wie neutestamentlich, werden wir immer wieder, man könnte fast sagen, auch erschüttert bei diesen Geschichten, die uns dort begegnen. Dass der Jesus sagt, na, da draußen sagen sie, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja, das ist jetzt auch nicht etwas, wo man dann, ich sag mal, nach einer Sekunde nachdenken, dann auch gleich weiß, was das bedeutet und wie man es umsetzen soll. Aber es ist eine Herausforderung, weil liebt eure Feinde ist, naja, nicht das, was bei Stiftung Warentest einem empfohlen wird. Und so sagt der Apostel Paulus in Bezug auf die Erneuerung unseres Sinnes, du musst dich entscheiden, womit du dich auseinandersetzt, was du an dich ranlässt. Nicht das eine weg und nur das andere, das ist ja auch Quatsch. Aber was hat denn die große Bedeutung in deinem Leben? Was ist denn das, was dein Denken dann am Ende dein Handeln auch bestimmt? Und das ist das, was die Bibel im Endeffekt auch will, uns dabei helfen, das zu leben, was es heißt, umzukehren, Buße zu tun, nachzufolgen, Heiligung, Heiligung. Das sind Dinge, die können einem schon mal auch den Schlaf rauben. Die können das Leben auch schon mal ein bisschen durcheinander bringen und vielleicht halten wir es deswegen auch lieber von uns fern. Aber Paulus sagt, das ist das, was die Bibel will, dass du neu denkst, dass du umkehrst, dass du Buße tust. Also eben nicht das, was wir erschaffen und so, sondern dass du neu denkst und dass du dich auf einen Weg einlässt, der bestimmt wird, nicht von deinen Wünschen und Sehnsüchten und auch nicht von dem, was uns so ein sehr hilfreiches Heft dann auch mit auf den Weg gibt, sondern du sollst dem nachfolgen Und das ist ja das, wir sind ja noch in der Weihnachtszeit, was wir gefeiert haben. Du sollst dem nachfolgen, der in diese Welt gekommen ist, um dir einen Weg zu zeigen, der am Ende zum Leben hinführt. Und dann, wir haben ja den Zusammenhang auch gehört, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach. Füreinander und für jedermann. Und das ist ja schon mal auch eine Antwort auf die Frage nach dem, was das Gute ist und für wen es gut sein soll. Was sagt Paulus hier, Thessalonicher Brief? Füreinander, also nicht nur für dich, sondern füreinander und dann aber auch für jedermann. Und damit reißt er diesen Horizont auf und sagt, wenn wir über das Gute nachdenken, dann ist das zu wenig, wenn ihr darüber nachdenkt, was für euch gut ist. Na, ist natürlich viel zu wenig, wenn du darüber nachdenkst, was für dich gut ist oder für deine Familie. Aber wenn du schon so weit bist, dass du sagst, du willst darüber nachdenken, was für euch, für eure Gemeinschaft gut ist, ja, dann bist du schon auf einem guten Weg. Aber das ist immer noch nicht alles, sondern die Frage nach dem Guten ist die Frage nach dem Guten für jedermann. Was ist eigentlich das Gute, was wir tun, woran auch, ich sag mal, diese Welt, die Menschen hier in diesem Kiez Anteil haben, dass es ihnen auch gut geht? Wisst ihr, das ist ja der eigentliche geistliche, theologische Grund für das, was wir machen, zum Beispiel beim Winterspielplatz. Weil wir wollen, dass es den Leuten gut geht und gut tut. Wir wollen mit dem, was wir haben, nicht dabei stehen bleiben, dass es uns damit gut geht. Uns soll es auch damit gut gehen. Aber darin erschließt sich nicht alles, was zu dem Gutsein gehört, was Gott für uns bereithält. Und deswegen sollen wir dem nachjagen. Und dann eben dieser Abschnitt, aus dem die Jahreslosung stammt. Den Geist dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüfet alles und behaltet das Gute. Also, der Apostel Paulus ist eben nicht einer, der jetzt nochmal das 1000 und erste Prüfsiegel erfunden hat in Bezug auf das geistliche Leben und sagt so, das ist ja nicht sein Ansinn. Sondern das, was der Apostel Paulus hier will, ist erstmal, und in dem Zusammenhang steht dieser Vers, was er will, ist, dass wir Realität wahrnehmen. Und die Realität ist, und so beschreibt er das dann auch in diesem Vers, Weissagung verachtet nicht und den Geist dämpft nicht. Was heißt das denn? Das heißt, dass es noch Weissagung und, ich sag mal, Wehen des Geistes unter uns gibt, hier und jetzt. Weil ich glaube, dass der Apostel diese Verse natürlich an die Thessalonicher geschrieben hat, aber dass der Geist Gottes da auch schon etwas mit hineingewirkt hat, was für uns heute gilt. Geist, der wirkt und der zu uns spricht, und Weissagung, die uns vielleicht so ein bisschen einen Wink für die Richtung in unserem Leben geben. Und das ist eben die Frage, und da sagt der Apostel Paulus, das dämpft nicht. Das dämpft nicht. Wer würde das denn von uns tun? Würde irgendjemand von uns hingehen und sagen, nee, Geist, geh mal da wieder raus, kannst ja da reinkommen, aber wir haben extra einen Seitenausgang, kannst du wieder verschwinden, weil wir wollen dich hier nicht. Würde ja keiner sagen. Oder wenn eine Weissagung dann kommt, vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt, aber dann sagen wir auch nicht, naja, Reden Gottes hier unter uns, komm, kannst da rein und da wieder raus, brauchen wir hier nicht. Würden wir nie sagen. Aber das Dämpfen, finde ich jetzt ein spannender Begriff hier, das Dämpfen ist eben etwas, was am Ende erstickt. Und ersticken ist ein langsamer Tod. Erschießen geht schnell. Und da ist es auch eindeutig. Aber ersticken und dämpfen, das geschieht so schleichend. Es gibt Menschen, die eben so schleichend gestorben sind, weil sie zum Beispiel, sie haben geschlafen und es fing an zu brennen und die sind dann nicht verbrannt. Das war nicht die Todesursache, sondern sie haben irgendwann keine Luft mehr bekommen. Im Schlaf, haben es nicht gemerkt und dann waren sie tot. Ich finde diesen Begriff schon erschreckend, aber auch spannend, dass der Apostel Paulus sagt, das kann passieren in deinem Leben, in dem Leben eurer Gemeinschaft, dass etwas gedämpft wird, dann sagt man nicht Nein dazu. Dann sagt man nicht, nee, das hat, weil so gut erzogen sind wir ja. Aber man kann ja seine Ohren auf Durchzug stellen. Geht ja. Dann hört man sich die Verse aus der Bibel an und ja, es läuft ein, auch vielleicht ein wohlig frommer Schauer über den Rücken, aber naja, dann gehen wir wieder raus und das war's. Worüber hat er nochmal gepredigt? Aber weißt du das noch? Dies Dämpfen ist nicht eine bewusste Entscheidung, indem ich sage Nein. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, indem ich mich am Ende ganz platt entscheide, was für mich in meinem Leben wesentlich ist. Was ist das Entscheidende in meinem Denken? Was ist das, was mich in meinem Handeln leitet? Was? Und das ist das, was der Apostel den Thessalonichern am Ende dieses ersten Briefes nochmal mit auf den Weg gibt. Dass er sagt, dämpft nicht das Reden Gottes unter euch, sondern seid offen dafür. Aber seid auch vorsichtig, weil es sind viele Propheten schon gekommen. Ja, ja, die haben über ihre eigenen Träume, Wünsche und Visionen geredet. Prüft alles. Prüft alles. Und darauf ist bezogen. Prüft das, was in der Gemeinde gesagt wird. Prüft das. Aber Maßstab ist nicht, ist es für mich gut? Fühlt sich das gut an? Das ist am Ende nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, ist das übereinstimmend mit dem, was der Geist Gottes in der Heiligen Schrift uns mit auf den Weg gegeben hat. Prüft das und dann behaltet das Gute. Damit unter euch das Reden und das Wirken Gottes nicht erstickt wird. Wir haben das ja schon an anderer Stelle gesagt. Wir hatten als Gemeindeleitung ja eine Klausur im letzten Jahr und haben die Gemeindeforen nochmal ausgewertet und haben uns ja angeguckt, was uns da bestimmen wird. Wir werden in diesem Jahr auch weiter darüber nachdenken. Aber eins haben wir schon dann auch festgehalten, das war das, was so in den Foren dann so das größte Gewicht im Endeffekt hatte. Und das war das Thema Willkommenskultur. Und das soll uns in diesem Jahr ja beschäftigen. Willkommenskultur. Und wenn wir über Willkommenskultur nachdenken, denken wir zuallererst darüber nach, wie gehen wir mit unseren Gästen um und wenn die hier reinkommen und alles richtig und gehört auch alles dazu. Aber die entscheidende oder der erste Punkt bei dieser Willkommenskultur ist die Frage danach. Gott, heiße ich dich in meinem Leben willkommen? Gott, sag ich zu dir, ja, du darfst mir etwas sagen, auch wenn es mir wehtut. Gott, du darfst zu mir in meinem Leben hineinsprechen als dieser Mensch gewordene Gott, der uns sagt, du musst davor keine Angst haben. Und das ist die Frage für mich am Anfang dieses Jahres. Willkommenskultur. Auch dem gegenüber, der auch in unser Leben hineinreden will. Nicht blind vertrauen. Nicht der Schwester, nicht dem Bruder, nicht dem Pastor. Nicht blind vertrauen. Alles prüfen. Aber wenn ihr dann entdeckt, es ist gut, dann haltet daran fest und bleibt auf diesem Weg. Das ist die Ermahnung, das ist der Wunsch, das ist die Ermunterung des Apostels Paulus vor langer Zeit geschrieben, für uns dann auch wichtig und wesentlich im Jahre 2025. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen miteinander ein gesegnetes, aber auch ein friedvolles Jahr 2025. Amen.